Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social First Agentur Charles & Charlotte gegründet und auch die Markenberatung Charles & Charlotte Consulting. Und heute sprechen wir im ersten Teil darüber, dass wir eine DHL-Station gehackt haben. Und im zweiten Teil haben wir Marlina von TrustScored da, einem KI-Startup, was die Vertrauensverifizierung, Fact-Checking von Social-Content sich zur Aufgabe gemacht hat. Ich finde es sehr spannend, spannendes Thema, wichtiges Thema und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Hallo Paulina.
Hallo Pascal. Wir wollten uns heute über die DHL-Packstation beschweren.
Ja. Es war eine unfassbar witzige Story. Wie erzählen wir sie am besten?
Also ich habe eine Sonnenbrille bestellt bei Vinted.
Ja, eine von ganz vielen Vinted-Paketen, die bei uns...
Das stimmt doch gar nicht.
Es kommen schon viele Pakete an bei uns.
Also ich shoppe gerne Vintage, ja, weil ich Kreislaufökonomie supporte. Und ich habe mir eine Vintage Dolce Gabbana Brille bestellt.
Die du sogar aufhast, oder?
Die ich aufhabe, die sehr günstig war. Die habe ich für 30 Euro ergattert.
Sieht cool aus, ja.
Ja, die ist richtig cool. Und ich habe eine neue Abholoption ausgewählt bei Vinted, und zwar an Abholstelle.
Ja. So.
Und wir haben auf unserem Lidl-Parkplatz, Lidl, yay, Penny, haben wir eine Packstation von DHL. Und I'm sorry DHL, aber diese fucking Packstation ist so ein Mess. Also ich musste mir die Sendungsnummer eingeben, dann musste ich mir eine neue App runterladen, die DHL-App, dann muss ich da irgendeinen QR-Code scannen. Ich hatte aber keinen QR-Code, also es war einfach ein Mess. Und dann sind wir dahin und dann haben wir halt dreimal die falsche Postleitzahl eingegeben. Weil diese Packstation ist wirklich gegenüber von unserem Haus. Also wirklich gegenüber. Ich sehe die aus dem Fenster, aber es ist eine andere Postleitzahl.
Ja, was ja auch by the way weird ist, weil du bestellst es ja zu deiner Adresse oder wird es an die Packstation geschickt?
Nein, ich bestell's an die Packstation.
Ah, okay. Ja,
also
gut.
Nein, das stimmt nicht. Ich bestell's an meine Adresse und dann wähle ich Abholstelle aus.
Ja, so.
Und dann kommt's halt an die nächste Abholstelle, also an die nächste Packstation.
Okay,
so.
Ja.
Und dieses andere Haus, was auf unserer Straße steht, hat eine andere, also dieser Parkplatz hat eine andere Postleitzahl. So, das haben wir natürlich aber erst dann nach einer halben Stunde gecheckt und dann haben wir dreimal die falsche Postleitzahl eingegeben und dann, ja, aus Security-Gründen sperrt die DHL-App natürlich erstmal die Eingabe.
Nicht, dass wir die Paketstation hacken.
Genau.
Hätte ja sein können über die Postleitzahl. Hätten wir hacken können.
Deswegen musst du dann 15 Minuten um den Block laufen, 20 Minuten, glaube ich.
Haben uns ein Eis geholt.
Sehr
lecker.
Und sind zurückgekommen. So, und dann öffne ich diese scheiß App und was steht da? Abholfrist abgelaufen.
Ja, du musst dazu sagen, also wir kommen da an.
Ja.
Wollten den zweiten Versuch wagen, haben diesmal die richtige Postleitzahl und seht schon, dass da so ein DHL-LKW ist, wo ein DHL-Mitarbeiter ganz eifrig und motiviert
Pakete in die Packstation einräumt.
Und ausräumt. So. Und während wir dann versuchten, irgendwie diesen Postleitzahl
einzugeben. Pascal wurde dann natürlich ganz nervös, weil er Angst hatte, dass ich wieder was falsch mache, hat sich dann selber das Handy geschnappt und dann habe ich mich darüber gesneakt, ja, neben den LKW. Und dann habe ich durch die Pakete gestöbert.
Du hast einfach durchgewühlt. Wir haben auch versucht, mit diesem Typen Kontakt aufzunehmen, aber da gab es eine Sprachbarriere und das aus meinem Augenwinkel habe ich dieses Bild in Erinnerung, wie ich auf diesem Handy rumtippe, der Typ da versucht, die Pakete einzuräumen und du parallel einfach in seinen Paketen, die auf dem Boden liegen, rumwühlt, was auch die Pakete sind, die er aussortiert hat, die er jetzt wieder mitnimmt und zurückschickt.
Genau.
Und auf einmal höre ich, tauchst du da auf und ich höre einfach nur so aus dem Haufen von Paketen, ich hab's, hier ist mein Paket.
Und wären wir 5 Minuten später gekommen, wäre meine Sonnenbrille wieder zurückgegangen.
Ja, und dann haben wir einfach den Prozess geskippt.
Wir haben den Prozess geskippt.
Dann bist du einfach zu dem Typen und meintest so, hey, das bin ich. Und dann hast du
meinen Ausweis
gezeigt, das Paket gezeigt.
Und dann meinte er, okay.
Und dann haben wir es mitgenommen.
Das
ist echt eine geile Story.
Ja, und jetzt, das weißt du noch gar nicht.
Oh Gott.
Aber ich habe mir noch ein Vintage Deutscher Gabbana T-Shirt bestellt mit Michael Jackson drauf. Das fand ich witzig.
Ja.
Und ich habe wieder Abholstelle angeklickt.
Nein.
Doch. Ja, weil Abholstelle kostet 2 Euro, nach Hause liefern kostet 5 Euro. Und ich bin noch ein kleiner Sparfuchs.
Okay. Freue ich mich auf nächstes Adventure.
Ich buche mir ja noch nicht meinen Deutschen Bahn Sitzplatz, weil mir das zu teuer ist.
Ja, fühle ich, ja.
So. Das heißt, DHL, bitte fixt eure App so bis in 7 Tagen, weil dann sollte mein T-Shirt ankommen. Und wir berichten dann in der nächsten Folge, wie das geklappt hat.
Das machen wir. Marlina Wiethaus hat sich durch die politische Kommunikation gearbeitet, vom Lokalen bis in die internationale Spitzenpolitik.
Zuletzt war sie in New York Head of Social Media für Annalena Baerbock bei der UN. Marlenas Werkzeug war immer Content. Sie hat sich selbst beigebracht, wie Reels millionenfach geklickt werden und dabei die Mechanik der Plattform von innen kennengelernt. Diesen Job hat sie abgebrochen, ist von New York nach Berlin gezogen und hat Trust Scored mitgegründet. Ein Tool, das Behauptungen in Content prüft und ihnen einen sichtbaren Vertrauenswert gibt. Eine Art Nutri-Score für Vertrauen quasi. Mit ihr sprechen wir heute über Vertrauen in der Creator- und Social-Media-Ökonomie. Herzlich willkommen, liebe Marlena.
Dankeschön, ich freue mich.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Ich frage mich gerade, ob du die erste Person bist bei Social Vita aus dem politischen Kontext.
Nein.
Nein?
Nein.
Okay, gut. Dann war das eine rhetorische Frage.
Ich habe schon ganz viele.
Ja? Ja. Okay, fantastisch. Dennoch hast du ja in der Vergangenheit Social auf allerhöchster Ebene gemacht für Annalena Baerbock bei der UN, wie eingangs gesagt. Und ich finde es total spannend, dich mal zu fragen, was hast du denn aus dieser Zeit über Social Media gelernt?
Boah, also erstmal, ich glaube ganz, ganz viel. Könnte ich jetzt gar nicht alles in so einen Podcast reinpacken, aber ich glaube, eine Sache, die ich vor allem mitgenommen habe, die vielleicht gegen diese normale Social Media Logik geht, ist, dass ich glaube, dass gerade in der politischen Kommunikation oft zu sehr so dumped down wird. Also essentially glaube ich, dass PolitikerInnen oft so kommunizieren, dass sie ihrer Audience das Gefühl geben, dass sie zu dumm sind, um tatsächlich Themen in der Tiefe zu verstehen. Und ich erzähle euch jetzt kurz ein Beispiel, damit ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig jetzt. Aber wir hatten Anfang des Jahres einen Post gemacht. Der sollte so ein bisschen einen Neujahrspost ersetzen, weil wir hatten das Gefühl, okay, die Welt ist jetzt gerade irgendwie nicht in einer super freudigen Stimmung und deswegen wäre so ein Happy New Year, habt ein tolles 2026, mega unangebracht. Das war ja auch kurz nach dieser Venezuela-Sache und so. Irgendwie erste Januarwoche, Luft war schon raus. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir machen jetzt ein Video, wo sie eigentlich sagt, ich fühle mich gerade ein bisschen verloren und ich bin mir sicher, mir geht's nicht alleine so. Deswegen lasst mal über die Weltlage reden. Stellt mir eure Fragen zu Politik, zu UN, zu alles, was euch irgendwie beschäftigt. Und dann haben wir echt auf dieses Video mehrere tausend Fragen bekommen. Also 1000 irgendwie alleine auf Instagram und dann halt nochmal irgendwie ein paar hundert auf TikTok. Und die waren richtig, richtig spezifisch. Also es war so zu irgendwelchen Blockaden im UN-Sicherheitsrat, zu Klimawandel, zu irgendwie Geopolitik und gar nicht über so Dinge, die man so denken würde, so Gossip-Zeug. Deswegen, genau, ich glaube, PolitikerInnen müssen ihrer Audience ein bisschen mehr auf Augenhöhe begegnen, auch sich nicht scheuen, mal tief in ein Thema reinzugehen. Ich glaube, so diese Regel von so einer Message pro Video gilt im politischen Bereich trotzdem noch voll. Aber da gerne auch mal tief reingehen. Also die Leute checken das, die interessieren sich dafür. Die fühlen sich viel mehr gesehen, wenn man irgendwie ehrlich auftaucht und sagt, hey, das und das und das ist gerade die Lage. Ich weiß, es ist schwierig. Wir haben da irgendwie gerade nicht die perfekte Lösung für. Deswegen, ja, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Das war was, was mir davor irgendwie nicht so bewusst war.
Ich habe direkt eine Frage, die jetzt mega provokant, glaube ich, wirkt. Die ist aber gar nicht so gemeint, weil ich natürlich irgendwie direkt an den ganzen Rechtsextremismus denken muss. Bei dem Statement, den wir ja so krass auf Social haben, und ich habe das Gefühl aus meiner Wahrnehmung, dass da eher das Gegenteil gilt. Also dass halt jegliche komplexe Situation versucht werden zu reduzieren auf ein banales Statement, was halt so gar nicht die Tiefe widerspiegelt, aber durch diese Aufmerksamkeitsökonomie, und also ich glaube nicht, dass wir eine verkürzte Aufmerksamkeitsspanne haben, aber das ist ein Thema für wann anderes.
Also, da würde ich voll gerne nachfragen.
Ja. Also ich glaube zum Beispiel, dass irgendwelche 14-jährigen Kinder sich 15 Stunden lang Twitch-Streams angucken. Das ist halt nicht verkürzte Aufmerksamkeitsspanne. Ich glaube einfach, wir haben halt gelernt, dass wir ganz schnell identifizieren, ob uns das interessiert oder nicht. Und deswegen swipen wir halt innerhalb von 0,5 Sekunden weg, wenn wir es kacke finden. Aber es ist ja bewiesen, dass wir halt teilweise, wie gesagt, also uns stundenlange Streams angucken, wenn es uns interessiert. Ja, naja, aber zurück zu der Frage, weil auf der einen Seite ja sehe ich voll, auf der anderen Seite, ne, wie siehst du das? Weil die andere Seite die schwarze Seite der Politik, nenne ich es jetzt mal. Also ich rede schon so über Hardcore-Rechtsextrem-Content, AfD etc. pp. Das ist ja alles sehr reduziert und sehr vereinfacht und es kommt ja extrem gut an.
Ja, ich glaube, das spielt fast auf was anderes zurück. Also ich sehe voll, was du sagst, und ich glaube, dass das eigentliche Problem in dieser ganzen Sache ist, dass sich Leute ja auch abgeholt fühlen von Rechtsextremismus, weil sie sich auf keiner anderen Art und Weise abgeholt fühlen von Politik. Und ich glaube, das spielt damit rein, wenn PolitikerInnen gar nicht in den Regionen, wo diese Leute auch leben, gar nicht auftauchen, sich gar nicht mit denen unterhalten, gar nicht wirklich zuhören, was deren Probleme sind und auch keine konkreten Lösungen anbieten. Also man kann irgendwie sagen, Mieten runter, und wenn du dir nicht wirklich sagen kannst, okay, wir machen A, B, C, um die Mieten runterzubringen, ist es ja irgendwo nur ein Werbeslogan. Und ich glaube, deswegen kommen dann viele auf diese AfD, weil da kannst du dann die, also du kannst fast deine Frustration auf andere projizieren und damit dem so einen Auslauf geben, weil du dich nicht gesehen fühlst. Also ich glaube, wenn PolitikerInnen grundsätzlich schon verständlicher im Sinne von auch tiefer in die Themen reingehen, also die Leute einfach mehr mitnehmen, glaube ich, würde sich das auch verändern, gerade bei jungen Menschen. Ja.
Okay, checke.
Cool, sehr guter Impuls. Nochmal eine Frage, wenn du sie nicht beantworten kannst, dann sagst du es. Aber wie viel Zeit hat Annalena Baerbock für Social? Ist das eine Stunde pro Tag? Ist das eine Stunde in der Woche? Wie läuft das ab?
Boah, also ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Das kommt drauf an, wie viel gerade sonst los ist. Wenn jetzt Venezuela irgendwie, ne, die Sache da Anfang des Jahres, dann halt weniger. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das ist natürlich nicht die höchste Priorität. Also es ist am Ende des Tages ein Kommunikationsmittel und im Vordergrund steht schon die Arbeit. Mhm. Deswegen kann ich da jetzt gar nicht sagen, dass wir irgendwie im Schnitt so viele Stunden dafür investiert haben.
Ja, das ist immer so ein spannendes Thema, weil ist ja auch, also ganz viele auch Führungskräfte oder auch Leute, die eine eigene Firma eben aufbauen, wissen, wie wichtig es ist, aber natürlich hat das Tagesgeschäft immer Priorität. Und dann gibt es irgendwelche Geschichten von Philipp Hitschler, ich weiß nicht, wie viel ist das nochmal, 4 Stunden pro Tag, die er irgendwie in Content investiert.
Oh, wow.
Ja, es gibt ja
Traum.
Das ist komplett Wahnsinn. Deswegen fände ich das irgendwie ganz interessant. Okay, und sag mal, wenn du jetzt dir politische Kommunikation anschaust, und wir haben ja total viele Leute, die ja aus Wirtschaftsunternehmen zuhören. Mhm. Was denkst du, sind da so die größten Unterschiede auf Social, wie das funktioniert?
Also so, vielleicht um dieses Organisatorische kurz aufzugreifen. Ich glaube, was in erster Linie anders ist, also so stelle ich es mir zumindest vor, ich habe auch tatsächlich noch nie in einem Unternehmen Socials gemacht, also wenn es jetzt so ist, dann I'm very sorry. Aber ich habe das Gefühl, dass bei Unternehmen das oft so ist, dass es wirklich große Social-Teams gibt und bei PolitikerInnen sind es oft nur 1-2 Leute. Und gerade im Bundestag zum Beispiel in Abgeordnetenbüros, da haben die meisten Abgeordnetenbüros eine Person, die komplett Öffentlichkeitsarbeit macht, das heißt Presseanfragen, Social Media, schreibst du die Skripte, dann filmst du das, dann cuttest du das, deswegen sind so Leute, die aus dem politischen Kommunikationsbereich kommen, oft so kleine, einmal alles können, bitte. Das, glaube ich, ist anders bei Marken, einfach weil man da ja auch, kann ich mir vorstellen, mehr Geld in die Hand nehmen kann. Sonst, was die eigentliche Kommunikation angeht, ja, auch viel. Also wir fangen mal damit an, dass sich PolitikerInnen ja zu viel äußern müssen, zu dem Marken einfach sagen können, ey, gar nicht mein Bier. So, interessiert mich nicht, brauche ich nicht, ist es nicht relevant für meine Zielgruppe, muss ich mich nie zu äußern. Und von PolitikerInnen wird erwartet, dass sie super schnell sich auch zu vielen Themen äußern, Haltung zeigen, zeigen, dass sie irgendwie Teil von der Diskussion sind. Und gleichzeitig haben sie aber natürlich einen Vertrauensvorschuss, den vielleicht Marken nicht haben, weil einfach Leute online wissen, wenn diese Person irgendwas online erzählt und das ist, stimmt nicht oder auch wie sie sich verhält, geht gegen das, was sie eigentlich sagt, gibt es Konsequenzen. Also das ist jetzt auch mit einem recent Beispiel. Er ist jetzt in der deutschen Politik gewesen. Und ich glaube deswegen, dass Menschen online Politiker...
Ganz kurz, nur weil ich glaube nicht, dass man das checkt. Du meinst, glaube ich, Jens Spahn, der gegen die Leihmutterschaft gestimmt hat und dann halt mit
durch Leihmutterschaft... Und dann kam ja aus der eigenen Partei auch die...
Ja. Und dann quasi, also ich erzähle es nochmal ganz kurz, weil wir wissen immer nicht, ob alle davon mitbekommen haben.
Ja, gutes Ping-Pong, muss ich da sagen, ja?
Also ne, hat gegen die Leihmutterschaft gestimmt und hat dann mit seinem Partner durch Leihmutterschaft ein Kind bekommen und das hat natürlich für Furore gesorgt. Also checke ich auch, kannst nicht A sagen und B machen.
Genau, und das ist halt der Punkt. Jetzt mal abgesehen davon, was man von Leihmutterschaft erhält oder nicht, ist es halt, okay, er hat die eine Sache gesagt, die andere Sache gemacht, es gibt Konsequenzen. Damit ist er unvertrauenswürdig. Das heißt, es muss irgendwie politische Konsequenzen haben. Und ich glaube, das ist auch so, ist es, wenn PolitikerInnen online was erzählen, dass man dem erstmal immer glaubt, weil man sagt, okay, es sind PolitikerInnen oder eher glaubt. Und bei Marken ist mein Eindruck, dass sie sich das erstmal erarbeiten müssen, dass man erstmal ja als Zuschauerin, wenn ich jetzt vom, also vielleicht ein bisschen banales Beispiel, aber so, wenn ich jetzt im Supermarkt stehe und vor Proteinpulver und da sind 30 verschiedene und ich habe irgendwie 5 davon auf Socials gesehen und einer davon hat, habe ich das Gefühl, hat richtig gute so Werbung da gemacht und irgendwie voll gut erklärt, wie so jetzt Muskelaufbau durch dieses bestimmte Proteinpulver besser wird, dann bin ich ja more inclined, dem zu vertrauen, als jetzt vielleicht einer anderen Marke. Aber das ist halt eben nicht wegen Vertrauensvorschuss, sondern wegen diesem Vertrauensaufbau, der da passiert. Ist so meine Wahrnehmung. Aber wie gesagt, ich habe nie in einem Unternehmen gearbeitet für Socials, deswegen, ja.
Ja, okay, spannend. Und was ich auch nochmal interessant fände, was wie du drauf guckst, ist immer eine Riesendiskussion gerade in der Marketingwelt, dass Social Media mehr zur Entertainment-Plattform wird. Mhm. Also unterhaltsame Inhalte, seichtere Inhalte, Thema Trends kommt auch immer wieder auf und viele Marken springen dann da rein und machen im Endeffekt irgendwelche Stunts, versuchen virale Momente zu produzieren, wo es gar nicht mehr so um den primär um den Kern im Produkt um Kern des Unternehmens geht, sondern um Aufmerksamkeit. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an diesen Olaf Scholz-Case auf TikTok. Ich weiß nicht, wie weit der noch präsent ist. Er mit seiner Aktentasche und so.
Ja.
Was dann ja schon für Aufmerksamkeit gesorgt hat, wo die Kritik vergessen. Aber auch ist. Ja. Ja, Moment, er steht ja als Bundeskanzler oder damaliger Bundeskanzler für Inhalte und für eine gewisse Autorität. Ist das nicht ein Clash in dem, wie er eigentlich auftreten sollte? Ist das die richtige Strategie, mit der Aktentasche da irgendwelche Trends zu machen? Da wollte ich dich einmal fragen, wie guckst du da drauf auf deine Brille? Ist es okay für Politiker und Politikerinnen, auch Unterhaltungsformate zu machen auf Social, die keine politische Botschaft haben? Oder müsste eigentlich eine starke politische Präsenz auf Social Media komplett auf die Botschaft, auf die Inhalte gehen?
Ich habe das Gefühl, das ist für mich nicht so ein Entweder-Oder, sondern es ist immer so ein Balanceakt zwischen, wie schafft man das, politische Botschaften auch ansprechend zu verpacken. Und das ist meistens durch Entertainment. Und um ehrlich zu sein, ich glaube auch, dass so, um nochmal kurz auf das Vertrauensthema von gerade eben zu kommen, Politiker haben zwar inhaltlichen Vertrauensvorschuss, aber ich glaube, dass man menschlich ihnen nicht unbedingt vertraut. Das heißt, PolitikerInnen brauchen auf Socials eigentlich fast diese sehr emotionalen, menschlichen Momente, damit man ihnen auf einer menschlichen, emotionalen Ebene vertraut. Und das passiert ja manchmal durch so Trends oder irgendwie witzige einfach kleine Snippets, die man irgendwie einfängt und hochlädt. Aber genau, ich finde wirklich, dass eigentlich Entertainment und politische Botschaft überhaupt nicht im Gegensatz zueinander steht. Ich meine, unser Außenminister gerade macht ja, das Social Team macht ja einen super guten Job damit, das zu verbinden. Also irgendwelche witzigen, ist russische Desinformation immer noch verrückt oder so und dann kommt so ein Jingo und dann wird halt inhaltlich was gezeigt und der Hook ist aber das Entertainment, der Entertainment-Angle und dann hat es trotzdem eine Tiefe und ich glaube, das ist das, wo eigentlich alle PolitikerInnen hin müssten. Ob man jetzt tanzen muss auf TikTok, sage ich ehrlich, würde ich jetzt keinem PolitikerInnen empfehlen, aber ist deren eigene, ne, wenn sie früher Breakdancer waren, warum nicht zeigen? Aber ja, ich glaube, es geht eher um das Erstellen von so menschlichen Momenten.
Hast du so Best Practice von einem PolitikerIn oder einer Partei, wo du sagst, boah, die machen einen richtig geilen Job?
Also ich finde, es gibt so verschiedene Best Practices. Also es gab zum Beispiel, also Badefools Instagram habe ich ja gerade schon genannt. Die machen auf jeden Fall einen richtig guten Job. Aber es gab doch auch dieses von der Linken, ich glaube Karin Ley heißt sie, die hat vor ein paar Jahren schon dieses Video hochgeladen, wo sie im Endeffekt rappt. Und das jetzt denken sich alle, wenn sie es nicht gesehen haben, oh mein Gott, wie cringe. Aber das ist im Endeffekt der Song mit so Rhabarbers Bar, kauft sich eine Bar, was auch immer. Und es geht aber darum, dass die Mieten zu hoch sind. Und sie bricht es so gut runter. Und es ist natürlich das mega Viralitätspotenzial, weil es einfach so eine Politikerin ist, die da irgendwie rappt. Und ich finde es aber nicht cringe in a way, dass man sich das echt anschaut und man klickt weg, sondern eher drauf guckt und so, ey, eigentlich ziemlich cool. Und auch mutig von ihr. Deswegen, das ist jetzt so, was mir so spontan einfällt. Aber es gibt, würde ich sagen, in jeder Partei Formate mittlerweile, die echt einfach cool sind und innovativ und was Neues sind. Und vielleicht noch mal kurz zu Trends. Ich glaube auch, dass die coolsten Sachen entstehen, wenn man gar nicht unbedingt auf einen Trend aufspringt, den es schon gibt, sondern wenn man einen Trend so adaptiert, dass er halt zu der Person und zu dem Thema passt und jetzt nicht einfach sehr stupide einen Influencer in Trend kopiert, wie es halt gerade durch die Decke geht. So.
Hm, fair. Ja, ich glaube, der erste Punkt ist ja dieses Konzept vom trojanischen Pferd, was du meintest. Ne? Also wenn du es schaffst, auf etwas, was gerade top of mind ist, beispielsweise dieser Song, der dann wirklich durch die Decke gegangen ist, nicht nur drauf zu springen, um drauf zu springen, sondern wenn du es schaffst, da eine Botschaft, für die du stehst, reinzuweben. Das ist ja die ganz, ganz hohe Kunst. Ne? So dieses, ich mag diese Metapher vom trojanischen Pferd dafür irgendwie, weil außen ist erstmal ein schönes Geschenk, aber innen drin hat es dann doch irgendwo so eine, Anführungszeichen, kommerzielle Intention, eine Botschaft rüberzubringen.
Auf jeden Fall, ja.
Alright, so jetzt haben wir viel über deine Historie im politischen Betrieb gesprochen. Jetzt machst du ja heute was ganz anderes. Erzähl mal, was machst du und wie kommt es dazu?
ja genau, also ich co-founde gerade TrustGold und wir sind ein, also beziehungsweise ich fange mal anders an. Ich hatte tatsächlich gar nicht die Idee für TrustGold. Die Idee ist gekommen von meiner Co-Founderin Laila, die auch gleichzeitig eine sehr gute Freundin von mir ist. Und die hatte diese Idee in so einem sehr, sehr typischen Alltagssituation. Und zwar hatte sie einem Kumpel irgendwas erzählt, was sie halt in einem Podcast gehört hat, auch in einem großen, renommierten Podcast. Es war so ein Health-Fakt. Und er hat eigentlich gesagt so, hey, ich glaube, das ist nicht richtig. So, google es lieber nochmal. Dann hat sie es gegoogelt und dann hatte sie so eine kleine Empörungswelle von so, oh mein Gott, wie kann es sein, dass ich diesem Podcast nicht mehr vertraue? Der ist Professor hier und da. Man musste dem doch irgendwie trauen können. Und dann hatte sie eben diese Idee für, also essentially eine Software, die einerseits Content-Creatern das Fact-Checking erleichtert, also dass sie selber ihren Content nochmal sehr schnell und einfach verifizieren können, bevor sie ihn hochladen. Und gleichzeitig bekommen sie bei uns auch einen Report, was eigentlich wie so ein anschauliches Quellenverzeichnis ist. Und einen Badge, den sie mit ihrem Content hochladen können, womit dann ihre Audience weiß, wenn wir halt scrollen oder irgendwie einen Podcast anhören, ah, okay, was die Person erzählt, dem kann ich trauen. So, und wie es jetzt dazu gekommen ist, dass ich das mit Co-Founder ist, weil wir, also als ich war Anfang des Jahres auch in Berlin, geschäftlich und dann hatte ich sie aber noch kurz gesehen auf dem Kaffee und sie hat mir davon erzählt und hat mich gefragt, ob ich halt ihre Co-Founderin sein will, weil sie meinte, mit meinem Background und Skills passt es irgendwie, ergänzen wir uns da ganz gut. Und dann war, also auch wenn ich die Idee nicht hatte, mir sind sofort irgendwie 10 Beispiele eingefallen, wo es mir selber so ging und ich glaube, das ist eine sehr verständliche, nachvollziehbare Situation. Und genau, dann ist es so gekommen und deswegen bin ich dann, habe ich dann meine Sachen gepackt und bin hierher gezogen und ja, jetzt machen wir das seit ein paar Monaten und es macht mega Spaß und kriegen auch richtig gutes Feedback tatsächlich und ja.
Ja, krass. Also als ich das, ich kannte das vorher nicht, bevor ich kannte, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, also worauf ihr hier aufbaut, ist ja dieser krasse, ich glaube, du hast das mal Trust Gap genannt.
Genau, ja. The Trust Gap.
Ja, und ich muss da irgendwie immer, es gibt diese legendäre Trust, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Trust-Studie von Edelmann, dieses Trust-Barometer, kennt ihr die? Edelmann ist eine global agierende PR-Agentur.
Okay, kenne ich tatsächlich nicht.
Aber das ist vielleicht ganz spannend. Guck dir das mal an. Die messen seit, ich würde sagen, diversen Jahren, wie die Bevölkerung Vertrauen gegenüber welchen Institutionen hat. Ah, beispielsweise spannend, ja. Politiker, Politikerinnen, Medien und so weiter und so fort. Und basically alles ist im Sinkflug. So, ja. Und was halt eben nach oben geht, sind halt Content Creator, Creatorinnen, Influencer, Influencerinnen, die aber natürlich aus einer ganz anderen Motivation handeln als ein Politiker oder Politikerin. So, und das ist eigentlich ganz interessant, diese Entwicklung. Und da setzt ihr ja an, ne, dass dadurch, dass mittlerweile jeder Meinungsführerschaft haben kann, ist halt die Frage, okay, what's right and what's wrong. So, und da habt ihr dieses Tool für gebastelt, ne?
Genau, und also die Studie an sich kannte ich jetzt nicht, aber es gibt, als wir dann angefangen haben, das eben zu co-founden, haben wir uns natürlich mal in die Datenlage reingelesen und es gibt so 3 Zahlen, die wir immer ganz gerne nennen, um es jetzt einmal kurz zusammenzufassen. Wir, also Gen Z in Deutschland, mehr als die Hälfte von uns benutzt halt Social Media für Informationssuche. Gleichzeitig ist es so, dass global 70% der Menschen nicht sicher sagen können, dass sie Desinformationen identifizieren können. Und dazu kommt auch noch, dass 60% der CreatorInnen ihren Content, also Informationscontent, nicht verifiziert systematisch, bevor sie ihn publishen. Das heißt, also und ganz kurz noch, um auf das anzuspringen, was du gerade gesagt hast mit Vertrauen in Institutionen. Man sieht auch, dass wir tatsächlich unsere Informationen mehr von einzelnen CreatorInnen holen und gar nicht unbedingt mehr von den großen Plattformen. Also es ist, der Trend geht tatsächlich zurück auch auf Social Media, dass wir halt nicht mehr nur unsere Informationen von Tagesschau holen, sondern halt von irgendwie Frank, der Beauty-Tipps gibt und mit irgendwie wissenschaftlichen Perspektive, blöd gesagt. Und das ist so diese Trust Gap von wir vertrauen so sehr auf ein Medium, wo wir eigentlich selber wissen, dass wir dem nicht vertrauen können. Was so paradox ist, weil warum gibt es denn dafür noch keine Lösung? Also, dass man irgendwie diese Vertrauenssignale einfacher macht. Und das machen wir eben mit unserer Plattform, weil wir wollen auch, das ist die andere Seite der Medaille, wir wollen es auch Content-Creatern leichter machen und so leicht wie möglich ihren Content zu verifizieren, damit sie im Endeffekt keinen Grund mehr haben, es nicht zu tun. Weil wenn es so einfach ist, wieso verifizierst du denn den Content nicht? Also es wäre ja schön, wenn es alle machen. Mhm. Und deswegen sagen wir so ein bisschen, wir wollen Fact-Checking auch demokratisieren, damit wirklich jeder, egal ob mit wissenschaftlichem Background oder nicht, egal ob du weißt, was eine Sekundärquelle ist oder eine Primärquelle ist, dass du das halt einfach hinbekommst, durch unser Tool das zu jagen und damit deinen Content verifizierst.
Mhm. Es gibt gerade so ein krank gutes Beispiel dafür. Alina Weibrun, sagt euch was? Ne? Wo Marvin, der kennst du auch, der immer irgendwelchen Fake-Briefings, Fake-Brands an Influencer rausschickt und guckt, was die damit machen. Ja. Und ich finde es halt krass, weil er das ja dieses Mal mit Medfluencern gemacht hat. Und das finde ich schon, das finde ich so fucking scary. Also in dieser medizinischen Bubble gibt es so viele Content-CreatorInnen, die sich Ärzte schimpfen oder Ärztinnen. Und die meisten sind es einfach nicht. Die meisten sind einfach irgendwelche Studis, die Medizin studieren, Digga. Also du hast noch nicht mal deine fucking Approbation. Das ist so insane. Mhm. Und das ist ja, also es sind Gesundheitsthemen, ne? Also Politik fast genauso schlimm, aber Gesundheit ist halt so,
ist ganz anders.
Ne, ist halt dein eigener Körper. Und der hat ja an dieser Alina Wallbrune ist ja drauf reingefallen. Die hat ja schon so ein paar Skandale, dass sie irgendwelche Internetbilder einfach nimmt und so tut, als wäre sie das auf der Arbeit und so im Krankenhaus. Und hat halt einfach eine Fake-Krankheit beworben. Von einem Briefing von Marvin, wo drin stand, in unserer Zielgruppe sind Leute, die generell ängstlich sind, Angst vor Krankheiten haben und so. Ey, ich finde es so krass. Also es ist wirklich, also das ist so gefährlich. Also sowieso Fake-Informationen. Und ich meine, ihr würdet das Tool, glaube ich, sehr sehr helfen. Also in dem Sinne auch ganz gut vielleicht für den einen oder die andere Creator in die ja halt irgendwelche Briefings bekommen, irgendwas ne, damit machen. Aber ich fand das echt, das ist jetzt ja gerade, hat ja so richtig Wellen geschlagen. Ich glaube, die hat auch gerade alle ihre Kommentare ausgeschaltet und so. Weil es natürlich voll Furore gab auf ganz Social.
Ja, und gleichzeitig, also ohne sie jetzt in Schutz zu nehmen, ich kann es natürlich schon verstehen, dass man als Creator und Creatorin irgendwo so einen Druck hat, viel Content zu produzieren, regelmäßig auf der Plattform zu erscheinen, irgendwie auch neue Dinge irgendwie versucht ins Licht zu bringen und sowas. Aber klar, hätte sie es vielleicht einmal gegoogelt oder ein bisschen tiefer sich reingelesen, hätte sie vielleicht rausgefunden, dass das nicht echt ist.
Also ich finde, dass wir müssen überlegen, ob ÄrztInnen überhaupt Werbung machen dürfen, honestly.
Dürfen sie, glaube ich, nicht, oder?
Ja, dürfen sie eigentlich nicht. Also ich weiß, mein zweiter Dad ist Arzt und ich weiß, dass der hatte auch noch so diese Zeit erlebt, wo die Pharmafirmen ganz groß eingeladen haben. Also die Pharmafirmen, die dann auf irgendwelche Trips eingeladen haben und so. Das wurde ja alles verboten. Es gibt da relativ strenge Regelungen. Aber ich glaube, dadurch, dass sie ja keine Ärztin ist, sich aber Ärztin schimpft. Also ja, I get it, sie muss viel Content produzieren, aber das geht nicht. Also das kannst du nicht machen. Du kannst nicht sagen, Zielgruppe, die super ängstlich ist und dann verkaufst du eine Krankheit, die es einfach gar nicht gibt.
Nee, voll, 100%. Also ich bin voll bei dir. Das soll jetzt gar nicht falsch verstanden werden, oh mein Gott.
Aber klar, du bist unter,
in jedem Bereich sind da einfach, also wir haben die letzten Monate mit vielen Content-CreatorInnen gesprochen, um so ein bisschen besser zu verstehen, hey, wie arbeiten die denn gerade? Wie sind deren Arbeitsprozesse? Wie fact-checken die Informationen, die sie rausbringen? Und voll viele sagen halt, wir würden so gerne und uns ist das mega wichtig, aber wir haben irgendwie die Resources dafür nicht. Entweder weil wir es nicht wissen, wie man es richtig macht oder weil wir einfach also Fact-Checker sind auch unglaublich teuer, wenn man sich tatsächlich einen Fact-Checker holt. Das muss man erstmal stemmen können als Influencerin, die jetzt vielleicht kein Team hat hinter sich. Deswegen, das ist das perfekte Beispiel dafür, dass es uns geben muss, so ein bisschen, weil halt einfach sonst diese Sachen passieren und die können ja gerade im Health-Bereich tatsächlich gesundheitliche Folgen haben für viele Menschen und das ist, glaube ich, so verrückt, dass es da einfach noch keine Vertrauenssignal gibt. Weil früher war es ja so, dann hörst du sowas auf irgendeiner Konferenz und du weißt, auf der Konferenz wurden eh nur Leute eingeladen mit dreifachem Doktortitel von irgendwelchen Elite-Unis. Mhm. Und dann ist das das Vertrauenssignal. Und das ist halt online einfach, existiert gerade nicht. Wir denken, okay, wenn irgendwas Reichweite hat oder die Person bestimmt besonders viele Follower hat, ist es irgendwie legitim, dass sie da und darüber redet. Und eigentlich ist es halt auf nichts fundiert.
Voll. Ja. Na, und jetzt auch in Zeitalten von KI, ne? Also ich hatte das letztens selber, da sind wir irgendwo hingefahren mit der Firma und ich war einfach so am Scrollen und der Bus war auch irgendwie ein bisschen dunkel und dann habe ich, kennt ihr diese Videos, wo immer Hunde aus dem Tierheim sich ihre Besitzer aussuchen? Das ist mit KI gefaked. So, und dann habe ich das halt irgendjemandem gezeigt und meinte, guck mal, wie süß. Und dann war die andere Person so, Paulina, das ist AI. Und ich so, nee. Also, und dann, weißt du, ich arbeite in der Branche. Also ich bin ja 24/7 mit KI-Inhalten etc. pp. Jetzt haben wir auch die Kennzeichnungspflicht zum Glück und so, aber konfrontiert. Und wenn ich schon darauf reinfalle,
ja, safe.
Ich will nicht wissen, wie viele Videos mein Dad jeden Tag guckt,
die fake das sind. Da würde mich auch mal interessieren. Und nochmal, also um dieses Tool zu verstehen, wie das konkret abläuft. Also jetzt bin ich Content Creator, beispielsweise im Medizinbereich. Jetzt könnte ich mein Videofilm, das Transkript bei euch hochladen. Ihr macht einen Fact-Check dazu, rankt es. Also wie läuft das konkret
genau,
ab?
Genau, also also erstmal, du musst nicht ein Transkript erstellen von dem Video, das machen wir. Das heißt,
lad das Video
du lädst das Video hoch oder auch wenn ihr einen Podcast aufnehmt, du lädst die Audiospur hoch. Oder wenn du ein Reel filmst, machst du vielleicht auch so ein Skript vorher hochzuladen.
Okay.
Aber ist up to the creator. Und dann erstellen wir ein Transkript. Und dann ist es so ein bisschen wie bei Grammarly. Ich weiß nicht, kennt ihr Grammarly?
Mhm.
Ja, ja, perfekt. Dann werden die Claims einmal gekennzeichnet. Also alles, was irgendwie evidenzbasiert sein könnte, wird einmal gekennzeichnet. Und dann in unserer Software verglichen mit Quellen, die online existieren. Und dann haben wir natürlich jetzt nicht einfach nur, okay, dazu gibt es eine Quelle, check, so, sondern wir schauen schon mit Parametern, die wir eingebaut haben, was sind vertrauenswürdige Quellen? Ist das irgendwie ein peer-reviewed research-based scientific article von irgendeiner sehr renommierten, von einem sehr renommierten Journal oder ist es irgendein Blogartikel? und ja, also muss man ja schon sagen, ne?
Ich glaube, den Unterschied haben viele noch nicht drauf. Es ist wirklich krass. Es ist wirklich krass, ja.
Und wir versuchen auch die Primärquelle zu finden. Das heißt, wenn es 20 Zeitungsartikel zu irgendwas gibt und alle sagen, eine Studie beweist das, und wir finden aber die Studie nicht, ist es so ein bisschen so, I don't know. Ist das wirklich so reliable? Und dann wird jeder Claim eingeteilt in eine von 5 Kategorien. Verified ist das erste, also verifiziert, wir haben das, passt. Mostly verified, das ist so ein bisschen dieses Ding von, okay, man, der erste Teil von dem Satz stimmt und der zweite Teil, also die Schlussfolgerung ist aber irgendwie so, weiß ich nicht. Dann misleading, wenn er zum Beispiel falsch eingeordnet wird, weil das kann unser Tool natürlich auch, es muss ja die Claims in dem Kontext sehen. Und contested ist noch eine andere Sache drunter. Contested heißt sozusagen, es gibt zwar Studien, das beweisen, aber es gibt auch genauso viele Sachen, die sagen, eigentlich ist es vielleicht anders, wenn nicht sogar noch mehr als das, wie du es gerade darstellst. Und dann gibt es eben noch no evidence found. Und damit schützen wir uns auch so ein bisschen, dass wir sagen, so wir sagen jetzt nicht, ist irgendwas richtig oder falsch, weil ich glaube, das ist schwer auch von außen zu sagen, sondern wir sagen halt, hey, wie vertrauenswürdig ist das, was du postest? Und das ist sozusagen die Parameter, die wir benutzen. So, und dann ist der zweite Teil, also wenn du das einmal durchgeklickt hast und irgendwie geschaut hast, okay, jetzt ist alles irgendwie verified, da sind super Quellen, die da hochpoppen, passt mir, dann klicke ich auf Report Mode und dann bekommst du eben so ein Report und falls irgendwen interessiert, auf unserer Webseite trustcode.eu gibt es auch schon Reports, da kann man sich das anschauen, wie das ungefähr aussieht, zu Content Pieces, die wir selber gerade kreieren. Dann hast du nämlich so ein cooles Dashboard, wo sehr, sehr übersichtlich ist, okay, in diesem Content Piece sind so und so viele Claims, davon sind irgendwie 10 von 10 sind verifiziert und dann halt, wie viele contested sind und. Und unten drunter hast du nochmal zu jedem Claim wirklich die Sources genau aufgelistet. Mit einem Zeichen, was dir nochmal signalisiert, wie vertrauenswürdig ist die Quelle an sich. Das klingt jetzt super kompliziert, ist aber halt wichtig, wenn Leute tatsächlich auch zeigen wollen, wo sie die Informationen herhaben. Und da wollen wir eigentlich hinkommen, dass das neue Normal wird, dass du einfach in deiner Instagram-Bio diese Reports da drin hast. Und du bekommst zusätzlich zu dem Report noch ein Badge. Das ist wie so ein Nutri-Score von A bis E, wie trustworthy eben dein Content ist. Und das ist eine zusammengesetzte Version von dem Report. Den kannst du dir dann oben rechts in die Ecke von deinem Reel klatschen, damit, wenn wir doomscrollen, wir in den ersten 0,5 Sekunden wissen, okay, das kann ich, dem kann ich vertrauen oder dem kann ich nicht vertrauen. Und das kannst du aber genauso gut für Podcasts natürlich machen. Du kannst aber auch sagen irgendwie, dass du, also wenn wir jetzt mit Redaktionen arbeiten würden, die tatsächlich Journalisten sind, können die das natürlich auch nutzen. Und dann benutzen sie halt nur den ersten Teil und dann ist halt dieser Report und der Badge nicht so wichtig. Aber einfach, dass sie so ein extra Set of Eyes haben, um das einmal durchlaufen zu lassen. Genau, so funktioniert's.
Okay, gecheckt. Und wenn ich jetzt, also ich habe jetzt dieses ganze Video-Content fact-checken lassen von euch, zack, und dann kriege ich diesen Score und diesen Score funktioniert, das ist so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem, so ein Score funktioniert ja nur, wenn das Vertrauen schon da ist. Ansonsten,
das ist
also wenn ich das jetzt sehe, also ich meine, man kann sich das auf eurem Instagram auch anschauen, ich habe das da bei dir gesehen im Video, da hat man wirklich, genau wie du sagst, so eine Skala 1 bis 5 so, aber wenn ich das nicht kenne, dann ist es ja auch, Vertrauen funktioniert darüber, dass es bekannt ist und dass
100%,
es... die Autorität da ist. Also das ist ja, wie löst ihr dieses Spannungsfeld?
Genau, also wir, so verschiedene Ansätze, die wir da haben, sag ich mal. Einerseits, es liegt jetzt natürlich so ein bisschen auch an uns, dass wir die Marke aufbauen, bis wir wirklich ready sind für Launch. Wir bereiten gerade die Beta-Phase vor, also wir sind wirklich noch sehr early. Aber genau, bis zum Launch wollen wir natürlich, dass Leute das erstmal schon mal gehört haben, dass sie wissen, dass das kommt. Und halt vor allem auch mit Creator und CreatorInnen-Partnern, denen das eh schon super wichtig ist. Und die sagen so, hey, wir testen das mit euch und dann sind wir voll dahinter, das zu mit euch sozusagen zu launchen. Einfach weil wir wollen auch, dass Leute mehr faktorrichtigen Content rausbringen. Und es ist ja für die auch nochmal wie so ein Siegel, dass sie halt selber wissen können, also dass deren Community weiß, okay, uns kann ich vertrauen. Also einerseits über den Creator-Hebel, aber halt auch über den Markenhebel, den wir selber bedienen müssen, von so Vorbild sein, Vorbildfunktion sein, selber viel Content jetzt irgendwie auch erstellen, der in die Richtung geht. Sachen, die wir aufschnappen, irgendwie einordnen und. Und das ist jetzt für die nächsten Wochen auf jeden Fall auch mein Job. Ja,
ja, okay, spannend. Und der andere Gedanke, den ich hatte, so weil diese, also Social, wir haben anfangs ja ein bisschen drüber gesprochen, läuft über diese, also vor allem, wir reden alle über Hook-Optimierung, über die ersten Sekunden, das muss irgendwie laut sein, da müssen Emotionen getriggert werden, der Algorithmus belohnt auch irgendwie, wenn es irgendwie polarisierend ist, was man den Menschen macht. Und da fühlt sich dieser Trust-Score richtig an, aber auch irgendwie so rational und eher wie so, weißt du, also wie guckst du da drauf? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Creatorinnen denken, oh, okay, die ersten Sekunden sind so krass wichtig. Natürlich will ich, dass mein Content fact-checked ist, aber irgendwie wirkt es, als wäre es so entgegengesetzt zu der Logik, wie Social Media leider funktioniert. Also wie guckst du da drauf?
Ja. Also ich verstehe den Angle schon und ich glaube, dass aber gar kein Widerspruch ist. Also es gibt richtig viele Beispiele, wo man halt einfach sagen kann, so hey, ich mache die Hook trotzdem mega flashy und visuelle Hook oder auch, man kann ja trotzdem polarisieren und richtige Sachen sagen, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Also es gibt ja auch so Creator, die nennen sich progressive Populisten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt im politischen Bereich.
Keine Ahnung.
Aber das ist ja voll die, also voll die Realität. Und ich glaube, man kann auch durch Emotionen, also auch wenn man Emotionen triggert, trotzdem faktisch korrekt bleiben. Also du kannst ja die Fakten in Geschichten bringen, in irgendwie relatable Situationen und. Das heißt, ich glaube, das ist kein Widerspruch. Ich glaube eher, dass es in der Welt, wo Social Media gerade sehr laut, sehr all over the place ist, ein ganz guter Ankerpunkt ist für das, was sich viele wünschen, nämlich, dass diese Vertrauensbasis irgendwie wieder da ist. Also, dass man wieder weiß, okay, was ich da gucke, ist nicht alles Gelaber, sondern ich kann tatsächlich auch was davon mitnehmen. Heißt aber auch, das will ich einmal, ist mir wichtig, das einmal zu sagen, das heißt nicht, dass wir Entertainment auf Socials irgendwie da rauskicken wollen oder so. Es ist mega wichtig, dass es Laber-Podcasts gibt. Es ist mega wichtig, dass es Hunde-Videos gibt und Katzen-Videos. Das ist für uns gar nicht so relevant, sondern wirklich halt vor allem für die Creator und CreatorInnen, die halt Informationen weitergeben wollen.
So ein bisschen wie Stiftung Warentest für inhaltliche Creator, oder?
Genau, ja. Ja.
Ja.
Oder Ökotest oder so.
Ja, 100%, ja.
Ja. Und dann, das meintest du gerade eben, Paulina, wir recorden jetzt Ende Juli, 24.07. Und am 2.8. geht diese EU-Kennzeichnungspflicht für KI-Inhalte raus. Dann haben wir ein KI-Label, dann reden ganz viele Leute noch über, es braucht irgendwie noch ein Human-Made-Label. Jetzt macht ihr noch ein Label, also irgendwann ist Social komplett voll mit Labels, oder nicht? Also.
Ja, vielleicht, wer weiß. Ich meine, wir vor 10 Jahren dachten wir alle nicht, dass wir so viel Zeit auf Instagram verbringen, also wer weiß, was passiert. Aber genau, also uns fragen das tatsächlich viele mit dem, ja, aber ist es da nicht zu viel und so, aber ich glaube, dass eigentlich der Hauptinstinkt, warum man auch dieses AI-Label und das Human-Made-Label haben will, ist ja derselbe, wie warum man uns braucht. Also dieses so, ich will wissen, was da drin steckt. Das ist ja, wenn du in einkaufen gehst, dann steht da irgendwie, deine Milch ist bio und vegan, deine Hafermilch. Der Haferdrink, muss man ja sagen. aber das ist ja dann auch nicht, also sagst du jetzt nicht, ah, weil das Vegan-Label schon drauf ist, will ich jetzt nicht mehr das Bio oder das Fairtrade oder irgendwie Regenwaldschützen-Label drauf haben. Sondern genau, die Motivation ist ja zu verstehen, was verbirgt sich eigentlich hinter dem Content-Piece. Und ich glaube, dass es bei uns genauso ist, dass man halt sagt, einerseits will man wissen, was KI, was nicht. Und aber halt auch, kann ich dem eigentlich vertrauen, was da drin gesagt wird. Also es geht ja um den Inhalt dann, ja.
Wieso glaubst du, machen die Plattformen das nicht selber?
Politischer Druck aus den USA. Also ich glaube, es gibt ja jetzt auch, also Meta und X und so, die haben es ja alles eingestellt mit Fact-Checking. Es gibt jetzt nur so Community-Notes und um ehrlich zu sein, glaube ich, dass deswegen ist jetzt auch an den Creatorn und CreatorInnen, denen das wichtig ist, ist, also es ist für die selber jetzt einfach, they need to step up. Die müssen das selber machen. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass das sich in ein paar Jahren wieder ändert. Also ich glaube, das ist jetzt gerade die Entwicklung, aber das heißt nicht, dass es für immer so bleibt.
Hat irgendjemand von euch eigentlich schon mal diese Community Notes gesehen? Also
nee.
Ihr habt das also immer wieder gehört?
Ich hab das schon ein paar Mal gesehen, aber jetzt nicht, dass es ist halt nicht mega präsent, aber es soll es ja auch nicht sein.
Geil. Ja. Naja, schön. Habe ich verstanden, was ihr davor habt. Das klingt sehr gut. Ich drücke euch ganz doll die Daumen.
Dankeschön.
Paulina, hast du noch
soll ich mit den Abschlussfragen
starten? Ja, eine Frage, ansonsten können wir
haben die Abschlussfragen, die 3 bekannten Abschlussfragen. Was ist denn das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast?
Also ich habe viele geile Sachen gesehen. Also Trust Squad, obviously. Get on the waitlist. Nein, aber was ich zum Beispiel super cool finde, es gibt so ein Startup aus Australien, die heißen Kinso. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal von gehört? Okay, das sind so, ich glaube, das sind sogar 2 Brüder, die founden diese Company gerade. Und die machen eine Messaging-App für alles. Das ist so ein bisschen deren Idee. Und die haben aber ein relativ großes Team und die haben das jetzt so auf Socials gehandelt, dass sie sagen, sie wollen so sein wie Netflix. Das heißt, jede Person, die bei denen im Team arbeitet, zumindest im Kommunikationsteam, hat seinen eigenen Kanal und seine eigene Personal Brand. Und es ist Arbeitszeit, dass du deine eigene Personal Brand aufbaust, weil die halt den Ansatz haben, hey, wenn wir 5 Leute haben, die alle InfluencerInnen sind, aber alle irgendwie, die eine ist dann voll die sporty girly, der andere ist vielleicht voll der Geek, voll der Nerd, dann ist für jeden was dabei, um denen zu folgen. Und dann haben die selber auch was davon, weil es natürlich die Marke groß macht. Und die haben jetzt irgendwie eine Waitlist von, weiß nicht, über 30.000 Leuten für ihr Produkt. Und das funktioniert mega gut. Und ich finde es irgendwie voll den geilen Ansatz, dass man so sagt, hey, lass die Leute ihre eigene Personal Brand aufbauen. Die gewinnen dadurch, die Marke gewinnt dadurch. Perfekt.
Cool, ist geil.
Ja, wir haben auch so ein Programm bei uns.
Ah, geil, okay, dann hätte ich auch euch sagen können.
Ist aber eher LinkedIn als
Instagram. Auch richtig.
Wie nutzt du aktuell KI?
Tatsächlich irgendwie mostly für so Creative Sparring Partner. Auch wenn ich das Gefühl habe, es ist irgendwie schlechter geworden. Keine Ahnung, ob ihr das auch das Gefühl habt, aber ich habe das Gefühl, da kommen gerade nicht so viele gute Ideen. Und sonst halt, um einfach Sprache zu verschärfen. Also wenn ich irgendwelche Texte schreibe und so, okay, wie kann man das jetzt irgendwie besser formulieren, dass es nicht so viel Blabla ist, dann auf jeden Fall auch, ja.
Bei mir ist auch immer, schreibe kürzer und besser.
Genau, ja.
Okay.
Einmal grammatikalisch prüfen, bitte, danke.
Und wer soll nach dir auf diesem Berliner Stuhl sitzen? Die letzte Frage.
Boah, also ich weiß nicht, hattet ihr schon mal jemanden von Sixt hier?
Nee.
Kennt ihr das Sixt Social Game?
Ja.
Also ich finde die, um ehrlich zu sein, ziemlich so cool, weil die halt das schaffen, politisches Geschehen so mega tagsaktuell auf deren Marke zu beziehen. Und ich finde, das ist eine Kunst, die können nicht viele machen. Deswegen glaube ich, fände ich das cool. Sonst, falls ihr den noch nicht hattet, David Mattei, sagt euch der was?
Nein.
Noch nie gehört. Sorry, wer ist das?
Der macht so, der macht sicherheitspolitischen Content. Und das finde ich ist auch eine Kunst, so Bundeswehr, also der ist Ex-Bundeswehr und hat jetzt selber auch ein Buch rausgebracht. Und der schafft es irgendwie, so sicherheitspolitische Sachen mega anschaulich, verständlich rüberzubringen und macht einen richtig guten Job da. Und ich habe selber Sicherheitspolitik studiert, deswegen bin ich da großer Fan und kann das sehr empfehlen.
Geil, okay.
Cool, richtig gut.
Spannendes merci, Thema. Merci. Tausend ja. Dank. Das Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Ciao.
Ciao. Ciao.
Wir kommen zur Hundewerbepause. Heute stelle ich euch Sally vor. Sie sieht aus wie so ein kleiner Pinscher. Ganz große Ohren, ganz klein. Allerdings ist sie eine sehr ängstliche Hündin. Wurde, glaube ich, durch Welpenhandel sichergestellt. Also kam ursprünglich aus Bulgarien und wurde dann in Berlin gemeinsam mit ihren Welpen sichergestellt. Vieles scheint für sie noch komplett neu zu sein. Unbekannte Menschen, Geräusche und Situationen machen ihr so sehr große Angst. Und wenn sie sich komplett bedrängt fühlt, kann sie auch mal aus Ratlosigkeit schnappen oder beißen. Aber wenn sie Vertrauen gefasst hat, dann zeigt sie ihre schmusige und anhängliche Seite. Es wird natürlich ein langer Weg, aber ich glaube, dass wenn man die ordentliche Geduld hat, aus der ein ganz, ganz toller Hund werden kann. Vor allem hat die einfach eine super Größe, die kann man easy mal auf den Arm nehmen. Sie heißt Sally und ihr findet sie wie immer auf der Seite vom Berliner Tierheim.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ganz großartig, dass ihr wieder am Start wart. Wie immer gilt der Aufruf. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schickt ihn doch bitte euren Freunden und Freundinnen oder Kollegen und Kolleginnen, denn je mehr Leute hier zuhören, desto mehr Reichweite bekommen wir und mit mehr Reichweite noch spannendere Gäste und dann hoffentlich auch noch bessere Learnings. Deswegen, merci beaucoup und liebe Grüße aus Berlin.
Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell.